Ja, guten Morgen miteinander. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige Predigt hat den Titel "Für wen haltet ihr mich?", wobei das Wort "ihr" unterstrichen ist. Und diese Predigt hat das sogenannte Bekenntnis des Petrus zum Thema. Ich lese aus Matthäus 16 die Verse 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen ist, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia und noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sprach er, also Jesus, zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. So viel zu diesem Abschnitt. Nicht wahr, an Fenstern und Bildern in Kirchen erkennt man Personen aus der Bibel und Heilige anhand von bestimmten Attributen oder Gegenständen. Denn früher konnten ja die meisten Menschen nicht lesen. Also, da gibt es Adam und Eva mit dem Baum und der Schlange und der Frucht, Noah mit der Arche, Moses mit den Gesetzestafeln, den heiligen Georg erkennt man am Drachen und Petrus erkennt man am Schlüssel. Also das liegt ja an der Bibelstelle, die wir eben gehört haben, wo Jesus zu Petrus sagt: Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Also dieses Bild von Petrus mit dem Schlüssel als quasi Wächter des Himmelreiches, das ist ja fest in der Volksfrömmigkeit verankert. Und das erkennt man auch an den vielen Witzen, die über diese Situation Petrus an der Himmelpforte gemacht werden. Und wenigstens einen möchte ich Ihnen erzählen. Ein Pastor stirbt und kommt in den Himmel. An der Himmelspforte sagt ihm Petrus: Oh, warte mal. Warte, bis du hinein darfst. Und da kommt ein Taxifahrer mit einem Taxi angebraust und wird von Petrus einfach durchgewinkt. Da beschwert sich der Pastor bei Petrus und sagt: Hey Petrus, ich habe mein ganzes Leben lang Gottes Wort gepredigt und muss jetzt hier an der Himmelspforte warten, und dieser Taxifahrer, der darf einfach so durch. Da sagt Petrus zu ihm: Weißt du, wenn du gepredigt hast, da haben die Leute geschlafen. Wenn sie beim Taxifahrer mitgefahren sind, dann haben sie beten gelernt. Also ich hoffe natürlich, dass sie heute Morgen bei mir nicht einschlafen und ich dadurch an der Himmelspforte eine bessere Chance habe. Aber eben im Ernst, schauen wir doch einmal genau, was es mit dieser Schlüsselfunktion von Petrus auf sich hat. Da ist zuerst einmal die Schlüsselfrage. Also kurz eine Schilderung der Umgebung. Also Jesus hält sich mit seinen Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi auf. Diese Gegend liegt heute an diesen umkämpften Golanhöhen bei den Jordanquellen. Ein wunderschöner Ort mit viel Wasser, grün, ideal als Rückzugs- und Erholungsgebiet. In dieser abgeschiedenen, ruhigen Gegend ist Zeit und Raum für ernste und tiefgehende Gespräche. Und so fragt Jesus nun seine Jünger, für wen die Menschen ihn halten. Also die Jünger geben die verschiedenen Meinungen der Menschen wieder. Nicht die einen halten ihn für den auferstandenen Johannes den Täufer, der den Menschen eindrücklich geraten hat, zu Gott umzukehren. Und den der König Herodes schlussendlich enthaupten ließ. Andere halten Jesus für Elia, der nach dem Bericht im Alten Testament in einem feurigen Wagen gegen Himmel fuhr. Und jetzt, nach der Meinung mancher in Jesus auf die Erde zurückgekehrt ist, also der Elia. Wieder andere halten Jesus für Jeremia oder eben für einen anderen der Propheten. Also, diese Menschen haben die beeindruckenden Lehren von Jesus gehört und vielleicht auch miterlebt, wie Jesus durch Wunder Kranke geheilt hat. Diese Menschen erkennen an, dass es mit diesem Jesus etwas Besonderes auf sich hat und dass er kein gewöhnlicher Mensch sein kann. Das haben die gecheckt. Aber sie sehen in ihm nur einen Propheten. Genau genommen sehen sie, er wäre sogar nur der zweite Aufguss eines der bisherigen Propheten. Als Jesus die 12 Jünger zu seinen Begleitern machte, hat er ihnen ja nicht einfach gesagt, wer er ist. Also er hat nicht gesagt, oh, darf ich mich vorstellen, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Nein, er befahl den 12 lediglich, sich ihm anzuschließen. Er sagte ihnen, folge mir nach. Und in den 3 Jahren, mit denen sie dann mit Jesus unterwegs waren, hatten sie Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Sie sahen seine Wundertaten, sie hörten seine Worte, sie beobachteten, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Sie waren auch dabei, als er mit Gott, dem Vater, sprach. Und deshalb lässt Jesus nicht locker. Jetzt verlangt er ihnen von ihnen selbst eine klare Stellungnahme. Er stellt ihnen die Schlüsselfrage. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Nicht, weil die ganze Zeit nur mitlaufen, ohne irgendwann klar Stellung zu beziehen und sein Verhältnis eindeutig zu outen, würde man heute sagen, das geht nicht. Nicht, Jesus hat niemanden gezwungen, mit ihm zu gehen. Jeder, der will, der kann gehen, also weggehen. Doch irgendwann muss ein klares Bekenntnis für oder gegen Jesus ausgesprochen werden. Und das ist heute nicht anders. Wenn ein Mensch als Säugling getauft oder eingesegnet wird, dann gibt das diesen Menschen die Gelegenheit, in der Gemeinschaft der Nachfolger Jesu erst einmal mitzulaufen. Wenn er oder sie, also damit das korrekt ist, gendergerecht oder er oder sie, zum Kindergottesdienst oder zur Jungschi oder später zum Gottesdienst kommt, dann kann er oder sie dadurch Jesus kennenlernen, viel über ihn erfahren und auch sehen, wie andere Menschen ihren Glauben an Jesus leben und wie sie das in die Praxis umsetzen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem ich einfach nicht mehr nur mitlaufen kann. Irgendwann muss ich selbst auch vor mir selber Stellung beziehen und die Schlüsselfrage beantworten. Wer ist Jesus für mich? Und so wie damals die Menschen Jesus für alles Mögliche gehalten haben, so kann ich auch heute außerhalb der Kirche viele Meinungen hören, wer Jesus ist. Jesus, der Prediger von Frieden und Gewaltlosigkeit. Jesus, der erste neue Mann. Jesus, der Revolutionär. Aber auch später im Leben ist es wichtig, dass ich mir diese Schlüsselfrage immer wieder stelle und sie mir auch stellen lasse. Wer ist Jesus für mich? Ist er für mich nur ein guter Mensch mit interessanten Lehren oder darf er für mich mehr sein? Mein Herr und Erlöser, die Schlüsselfigur in meinem Leben, an der sich alles ausrichtet und entscheidet. Petrus jedenfalls, der hat sich entschieden. In seiner Antwort auf die Schlüsselfrage von Jesus sagt Petrus klar und eindeutig, wer Jesus für ihn ist. Petrus antwortet mit einem klaren Bekenntnis. Der Petrus, der redet nicht um den heißen Brei herum. Er sagt nicht, ach Jesus, ich glaube, du bist Jesus. Ich halte dich für, du könntest vielleicht, nein, sondern Petrus antwortet klar und er betont, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er nennt Jesus den Christus, Christos, den Gesalbten. Und das ist die Entsprechung zur hebräischen Bezeichnung Messias. Damit benennt Petrus klar, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, den Gott seinem Volk durch die Propheten versprochen hat. Und um an der göttlichen Natur und an der messianischen Sendung von Jesus keinen Zweifel zu lassen, fügt Petrus noch die Bezeichnung der Sohn des lebendigen Gottes hinzu. Damit formuliert Petrus die Grundlage des christlichen Glaubens. Also Jesus ist nicht nur ein besonderer Mensch und Prophet, sondern er ist Gottes Sohn und unser Retter. Jesus ist die Schlüsselfigur. In der ganzen Bibel zum allerersten Mal, chronologisch gesehen, spricht ein Mensch aus, wer Jesus ist. Der Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, erstmalig. In Jesus Christus ist Gott in Menschengestalt auf die Erde gekommen. Er hat den Menschen gezeigt, wie Gott sie liebt und er sich nach ihnen sehnt. Durch seine Predigten und Gleichnisse hat Jesus den Menschen Lust darauf gemacht, wie ihr Leben neu, reich sein kann, wenn sie Gottes Liebe in sich zur Wirkung lassen kommen. Jesus hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen, die uns Menschen von Gott, aber auch untereinander trennt. Und durch seine Auferstehung von den Toten hat er den Tod überwunden und hat für uns die Tür weit aufgestoßen für ein neues, ewiges Leben mit Gott. Petrus hat erkannt, dass Jesus der Retter ist, der all das für uns Menschen tut. Also Präsenz, damals hat er das gesehen. Deshalb gibt er Jesus auf seine Schlüsselfrage die Antwort. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist die Schlüsselfigur. Und was passiert dann? Jesus preist den Petrus selig, weil er diese Erkenntnis ja nicht von sich selbst heraus oder von einem anderen Menschen haben kann. Eine solche Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist, kann dem Petrus nur der himmlische Vater geoffenbart haben. erkennen, wer Jesus wirklich ist, kann eigentlich kein Mensch aus sich heraus sein. Solches Bekenntnis wie der Petrus kann ein Mensch nur sprechen, wenn Gott selbst ihm den Blick für Jesus geöffnet hat. Wenn Gottes Geist ihm die Erkenntnis geschenkt hat, dass Jesus die Schlüsselfigur ist. Es gibt Anfechtungen. Es gibt Zweifel, die mich ins Wanken kommen lassen könnten. Und unser Trost ist, dass es schon Petrus, der viel Gepriesene hier, nicht, so gegangen ist. Wenn wir uns ansehen, was die vier Evangelien, in denen Petrus eine wichtige Rolle spielt, von ihm berichten, dann sehen wir wenig Großes, dafür umso Menschlicheres. Muss ich nur mal testen, jawohl. Also nur ein paar Verse nach den soeben besprochenen, also 16 Verse 13 bis 19, ein paar Verse weiter erfahren wir, dass Jesus seinen Jüngern erklärt, dass sein Weg ans Kreuz führen wird. Petrus will ihn davon abhalten und sagt zu Jesus, oh, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir doch nicht. Nur ein paar Verse später. Jesus wendet sich um und spricht zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also eben, zuerst hatte Petrus die bahnbrechende Erkenntnis, dass Jesus die Schlüsselfigur ist. Der Retter und Erlöser, und Jesus preist ihn dafür selig, und gleich darauf bezeichnet Jesus den Petrus als Satan, weil er aus gut gemeinter, menschlicher Fürsorge Jesus von seinem Gang zum Kreuz abhalten möchte. Aber der ist doch so wichtig, damit Jesus für uns Menschen Erlösung schaffen kann. Erst hat Petrus den geistlichen Blick dafür geschenkt bekommen, wer Jesus ist, und dann will er ihn aus zutiefst menschlichen Erwägungen von seinem Erlösungswerk abhalten. Petrus, der Menschliche. Petrus verhält sich auch an anderen Stellen so, dass man ihn für sich, ist auch ein neues Wort, fremdschämen muss. Wenn er zum Beispiel am Berg der Erklärung in seinem Enthusiasmus vorschlägt, dort drei Hütten zu bauen, Matthäus 17,4, oder wenn er beim Wandel am See plötzlich in Panik gerät und zu ertrinken droht, Matthäus 14, Vers 30, oder wenn er sich bei der Fußwaschung, nicht, am Abend vor Jesu Tod, wenn er sich bei der Fußwaschung zuerst weigert, und wie er dann sieht, dass das was Gutes ist, dann will er auch noch den Kopf gewaschen bekommen. Nicht? Johannes 13, 1 bis 11. Aber ich denke, wir alle wissen, am schlimmsten ist wohl Petrus' großspurige Ankündigung, sich für Jesus in Stücke reißen zu lassen. Und als es dann zum Schwur kommt, verhält Petrus sich alles andere als heldenhaft. Dreimal leugnet er, Jesus überhaupt zu kennen. Matthäus 26, die Verse 69 bis 75. Und ich glaube, die Größe von Petrus liegt nicht darin, dass er große Taten vollbrachte, sondern darin, dass er eine göttliche Offenbarung erlebte. Die ließ ihn erkennen, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und auch das ist ja ein Kriterium für Größe, denn göttliche Offenbarungen sind ja relativ selten, heutzutage wenigstens. Aber ebenso wie mit dem Petrus geht es eben auch mit uns Menschen. Wir sind immer hin und her gerissen zwischen der geistlichen Erkenntnis und den menschlichen Meinungen über Jesus. Ja, da kann ich als Christ immer wieder eine Auffrischung gebrauchen. wenn ich zusammen mit anderen Christen, zum Beispiel im Gottesdienst, Gottes Wort höre und das Abendmahl feiere. Dadurch kann ich meinen Blick dafür schärfen lassen, wer Jesus für mich ist. Und jeder, der will, der kann das im Stillen für sich nachsprechen. Ich zwinge auch niemanden dazu, oder? Aber kann nachsprechen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, du bist für mich die Schlüsselfigur. Und wenn ich das so sehe, dann habe ich die Botschaft von Christus verstanden. Die Botschaft, nämlich das Schlüsselwort. Auf das Bekenntnis des Petrus hin sagt Jesus zu ihm, jetzt wird es ein bisschen länger, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen und ich will dir die Schlüssel des Himmels, des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Bitte euch zu beachten, diesen Artikel du, nicht? Was du. Komme noch einmal drauf. Aber Jesus, das sehen wir in der zweiten Zeile, oder? Ja, nein, in der ersten Zeile am Ende. Jesus spricht das allererste Mal, ist immer interessant, wenn man die Bibel so liest, oder? Chronologisch, ist das allererste Mal, dass Jesus von seiner Gemeinde spricht. Und ich finde das eigentlich ziemlich spannend, dass ich über dieses Thema hier im Gottesdienst predigen darf. Denn gerade diese Bibelstelle, die wird katholischerseits und evangelischerseits sehr unterschiedlich ausgelegt. Die römisch-katholische Kirche sieht in diesen Worten von Jesus an Petrus das Amt des Papstes begründet. Nicht? Nach katholischer Auffassung hat Jesus mit diesen Worten Petrus als seinen Stellvertreter auf Erden eingesetzt und diese Autorität, die geht jeweils an den Bischof von Rom, das ist nämlich die offizielle Bezeichnung des Papstes, als Nachfolger von Petrus über. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Du und somit die Nachfolger von Petrus. Nach katholischem Verständnis kann nur ein geweihter Priester einem Menschen nach der Ohrenbeichte die Sündenvergebung zusprechen. Martin Luther und die evangelischen Theologen haben diese Worte Jesus immer von dem her verstanden, was Jesus zwei Kapitel später, ich habe das nicht eingeblendet, aber ihr könnt es ja nachlesen, zwei Kapitel später zu allen Jüngern sagt, Matthäus 18, Vers 18, zu allen. Also nicht Petrus, du, oder, sondern er sagt zu allen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das hat die evangelische Kirche immer so verstanden, dass jeder Christ im Namen Jesu Christi einem anderen Gläubigen die Sündenvergebung zusprechen kann. Also er kann sie nicht von der Sünde freisprechen, sondern die Sündenvergebung zusprechen im Namen Jesu Christi, der seine Schuld vor Gott bekannt hat. Jesus sagt zu Petrus, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Also ich habe jetzt wörtlich zitiert, aber schon angedeutet, dass Jesus das ja verallgemeinert. Nicht wahr? Die Ausdrücke binden und lösen, die sorgen auch unter Theologen für eine gewisse Verunsicherung, was denn damit genau gemeint sei. Nun, die Apostel verkünden das Evangelium. Wenn jemand diese Botschaft im Glauben annahm, wurde er gewissermaßen von seiner Sünde gelöst, also befreit. Die Apostel konnten ihm die Vergebung zusprechen. Zum allerersten Mal geschah das am Pfingsten. Wer hielt die Pfingstpredigt? Petrus. Und was sagt er am Ende seiner Predigt in Apostelgeschichte 2, Geschichte 2, Vers 38? Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Christi taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Petrus war der Erste, der löste und damit auch der Erste, der band. Nämlich all diejenigen, die nicht bereit waren, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Vergleiche in Johannes 20, 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Die Botschaft von Christus, die wir in der Nachfolge von Petrus und den Aposteln in der Kirche verkünden, diese Botschaft ist das Schlüsselwort. Den Christen bringt die Vergebung der Sünden die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Also die Botschaft von Jesus bringt die Vergebung der Sünden und die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Je nachdem, ob sich der Einzelne im Glauben öffnet oder sich ihr verschließt, eröffnet es ihm den Zugang zu Gott oder die Trennung von ihm. Anteil an Gottes Reich gewinnt oder verliert ein Mensch auf die Weise, wie er sich zur Botschaft von Christus verhält, welche die Kirche in der Nachfolge von Petrus und den Aposteln verkündet, also die hier verkündet wird. Jesus verspricht, er verspricht dem Petrus: Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten, jetzt kommt der nächste Begriff, nicht? Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ich bin überzeugt, die Kirche wird leben und nicht untergehen, solange sie sich zu Christus als dem Sohn des lebendigen Gottes bekennt. Sobald sie irgendeinen Wischiwaschi-Glauben lebt, so, wenn sie sich von diesem Bekenntnis löst oder entfernt, dann ist das der Tod der christlichen Kirche. Die neue Gemeinde Jesu, das ist die Gemeinde derer, die durch Christus auf die Auferstehung und auf das ewige Leben hoffen und die Tore der Totenwelt, wie sie hier erwähnt sind, scheint ja für alle unbezwingbar zu sein. Diese Tore sind aber nicht stark genug, um jenen die Auferstehung zu verwehren, die Christus bei ihrem Namen zu sich ruft. Jesus stellt dir und mir die Schlüsselfrage: Wer bin ich für dich? Jesus wird für dich und mich zur Schlüsselfigur, wenn wir unter der Leitung oder unter der Führung des Heiligen Geistes zu ihm sagen können: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So können wir auf das Schlüsselwort, nämlich auf die Botschaft von Jesus Christus, mit dem Bekenntnis unseres Glaubens antworten. Und ich bitte euch zum apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir gemeinsam sprechen wollen, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den wir gemeinsam beten wollen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.